Umgehört, der Podcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts. Wir wollen einmal im Monat wichtige Themen wie Klimawandel und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz, Landwirtschaft und regionale Wertschöpfung aus sächsischer Sicht betrachten. Wir als LFULG forschen dazu, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen sich täglich damit. Wir präsentieren in diesem Podcast unsere Ergebnisse zu Themen aus Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. In der ersten Folge geht es um das Wettergeschehen des Jahres 2021 und die Frage, welche Einflüsse es auf Flüsse, Grundwasser, Böden, Land- und Forstwirtschaft hatte. Meine Gesprächspartner sind Werner Sommer, Leiter der Abteilung Klima, Luft, Lärm, Strahlen bei unserem LFULG. Hallo, Herr Sommer.
Hallo, Herr Hofer.
Und Dr. Uwe Müller, Leiter der Abteilung Wasser, Boden, Wertstoffe. Hallo, Herr Dr. Müller.
Ja, hallo. Auch schönen guten Tag von mir.
Mein Name ist Falk Hofer. Ich kann mich noch gut ans vergangene Jahr erinnern. Das war ja gar kein richtiger Sommer. Gefühlt hatten wir zu viel Regen. Da waren wir ja von den Jahren davor ganz anderes gewohnt. Mehr Sonne, mehr Hitze. Jetzt kurz zusammengefasst, wie war denn das Wetter 2021?
Ihr Eindruck ist schon richtig, Herr Hofer. Es war tatsächlich im langjährigen Vergleich etwas kühler. 0,8 Grad kühler als unsere Referenzperiode von 1961 bis 1990 und nur 0,2 Grad kühler gegenüber den letzten 30 Jahren. Dieser Erwärmungstrend setzt sich damit also auch in Sachsen fort. Trotz den geringfügig kühleren Temperaturen. Was wir aber auf jeden Fall beobachtet haben im vergangenen Jahr, war ein deutlich erhöhter Niederschlag. Und zwar über 10% über dem langjährigen Mittel. Der Jahresniederschlag lag also im Vergleich zu der Referenzperiode bei 13% mehr Niederschlag als in den üblichen Jahren. Der Unterschied natürlich zu den Vorjahren, 2018 bis 2020, war besonders krass. Insofern kann man zusammenfassend vielleicht sagen, es war weniger trocken als in den vorangegangenen Jahren. Wir hatten erhöhtes Niederschlagsdargebot um bis zu 19%. Und wir hatten gleichzeitig eine verminderte Verdunstung, weil wir eben auch weniger Sonnenschein hatten.
Das klingt doch jetzt erst einmal ganz gut. Ist denn jetzt damit all das aufgeholt, was 2018 bis 2019 gefehlt hat?
Na, Entwarnung können wir da eigentlich nicht geben, weil das ja über 3 Jahre sich aufkumuliert hat. Also wir haben ja so normalerweise einen Jahresniederschlag von reichlich 700 Millimeter im Jahr oder Liter pro Quadratmeter kann man das umrechnen. Und das hat sich ja, wie ich gerade gesagt hatte, aufkumuliert. Und zwar war das letzte Jahr feuchter, aber das Defizit haben wir noch lange nicht aufgeholt. Also wir haben ungefähr noch ein Niederschlagsdefizit von einem halben Jahr, also was normalerweise im halben Jahr regnet.
Vielleicht kann man so sagen, keine Entwarnung, aber eine Entspannung.
Und in den Gewässern merkt man das dann natürlich besonders. Also das reagiert ja dann dort später, wenn man sich den gesamten Wasserkreislauf anschaut. Also wir haben auch jetzt noch immer wieder Niedrigwassersituationen in den Gewässern, weil ja, wie gesagt, der halbe Jahresniederschlag fehlt und damit die Gewässer auch nicht so viel Wasser führen können.
Nochmal zurück zu dem fehlenden halben Jahresniederschlag. Ein Jahresniederschlag sind ja ca. 700 Liter pro Quadratmeter. Das heißt, im Schnitt fehlen tatsächlich 350 Liter Regen auf den Quadratmeter. Und das gilt ja im Grunde genommen für jeden Quadratmeter in Sachsen, ist aber natürlich von Region zu Region unterschiedlich. Stimmt das so?
Also im Mittel ist das so, wie Sie es gerade gesagt haben, aber das ist natürlich regional unterschiedlich verteilt. Also wir haben ja normalerweise gerade im Erzgebirge haben wir höhere Niederschläge. Im Norden von Sachsen und im Osten und im Westsachsen, also im Tiefland, haben wir niedrigere Niederschläge. Und so muss man sich das auch mit dem Defizit jetzt vorstellen, ja, dass sich das so ein bisschen regional unterschiedlich verteilt.
350 Liter Regen im Minus. Was wäre denn nötig, um das auszugleichen? Oder für alle, die Urlaub in Deutschland machen wollen, würde die Frage heißen, was wäre das dann für ein Sommer?
Ja, das muss man jetzt so sehen. Also wir brauchen ja erstmal mindestens so viel Niederschlag, wie wir in einem durchschnittlichen Jahr haben. Also ungefähr so wie im letzten Jahr, ein bisschen weniger als im letzten Jahr, plus das Defizit. Also wenn Sie so wollen, nochmal den Niederschlag von einem halben Jahr obendrauf. Und damit das richtig im Grundwasser ankommt, wäre natürlich aus wasserwirtschaftlicher Sicht ein schöner Landregen sinnvoll. Also das müsste dann sozusagen viele, viele Tage leicht regnen, weil wenn wir einen Starkniederschlag haben, würde das oberflächlich abfließen und es könnte nicht versickern und das Wasser würde nicht hier bleiben und damit hätten wir wieder nichts davon. Also wir haben ja 2002 haben wir an einem Tag über 350 mm Niederschlag gehabt und das nützt aber keinem was, weil das richtet Schäden an und fließt schnell weg.
Okay, das, was Sie jetzt so als Idealfall für die Wasserwirtschaft gesagt haben, wie viel es da regnen müsste, da denke ich mir, nee, das will ich nicht, das kann niemand wollen. Wahrscheinlicher ist es doch wahrscheinlich auch so, dass das Wetter in diesem Jahr so wird, wie es in den vergangenen Jahren war. Es wird warm, es gibt normale Regenmengen im Idealfall. Vielleicht gibt es auch etwas zu wenig Regen, dann haben wir Trockenphasen. So in der Art könnte es doch kommen, oder?
Also da ist es immer ganz hilfreich, sich mal die Klimamodelle anzuschauen, die ja in die Zukunft blicken und uns den möglichen Zustand des Klimas in der Zukunft prognostizieren. Wenn wir uns einmal den Erwärmungstrend anschauen, dann sagen alle Klimamodelle, dass der sich weiter fortsetzen wird im Laufe des 21. Jahrhunderts und zwar in einer Spannbreite zwischen 1,3 Grad plus und 4,2 Grad plus. Also erhebliche Spannbreite. Das hängt davon sehr stark ab, wie erfolgreich wir beim Klimaschutz sein werden, also bei der Verminderung der Treibhausgasemissionen. Bei der Niederschlagsentwicklung ist es viel schwieriger zu prognostizieren. Die ist stärker schwankend, weil der Niederschlag von einer ganzen Reihe von Einflüssen abhängt. Ein eindeutiger Trend ist da derzeit nicht erkennbar. Aber man kann sagen, es schwankt in einer Spanne von minus 10 bis plus 15%. Der Jahresniederschlag. Wenn man sich aber dann den Niederschlag im Laufe eines Jahres sich anschaut, dann gibt es dort deutliche Verschiebungen. Also wir haben viel mehr Trockenheit in den letzten Jahren gehabt, gerade im Frühjahr, dort wo die Vegetation beginnt sich zu entwickeln, wo der Niederschlag gebraucht wird. Und wir haben eine deutliche Häufung von Starkniederschlägen eigentlich im Sommerhalbjahr. Da, wo dann natürlich der Landwirt die Ernte einfahren möchte, was auch nicht unbedingt dann im Sinne der Landwirtschaft ist. Und dann immer wieder diese starken Niederschläge im Sommer auch unterbrochen von intensiven und auch zum Teil länger andauernden Trockenphasen. Und gerade um dieses Thema etwas genauer in den Griff zu bekommen und vor allem für unsere Region hier in Sachsen, aber auch in Mitteldeutschland, haben wir mit den Ländern Sachsen-Anhalt und Thüringen ein mitteldeutsches Kernensemble gebildet, also ein Ensemble verschiedener Klimaprojektionen, die Situation hier vor Ort, also in Mitteldeutschland, am besten wiedergeben. Und die quasi ein vereinfachtes Ensemble darstellen, das auch die Anwender nutzen können, um sich einen Einblick in die mögliche zukünftige Klimaentwicklung zu verschaffen.
Wenn diese Vorhersagen jetzt eintreten, also wir haben steigende Temperaturen, wir haben immer wieder längere Trockenphasen, was heißt es denn dann jetzt für den Wasserhaushalt, in dem ja jetzt schon 350 Liter fehlen, Herr Dr. Müller?
Wir haben ja die Klimaprognosen, von denen der Herr Sommer gerade sprach, haben wir auch genommen und haben dann berechnet, was macht das für den Wasserhaushalt in Sachsen aus. Also wir haben dann bis 2100 berechnet. Und die letzten 3 Jahre waren ja da so ein kleines Vorgefühl, was da passieren kann. Wenn wir weniger Niederschlag haben, kumuliert sich das natürlich immer mehr auf. Also es kann dann sein, dass das Defizit nicht nur ein halbes Jahr besteht, wie wir jetzt haben, also das Niederschlagsdefizit, sondern das kann durchaus noch mehr werden. Und das merken wir dann an den Wasserständen und das merken wir auch bei der Grundwasserneubildung. Ja, wenn ich jetzt ein Beispiel nenne, also wir hatten 2018 waren ungefähr 3/4 der Pegel 8 Wochen im Niedrigwasser gewesen. Also da hatten wir sehr, sehr wenig Wasserführung und in Ostsachsen waren ja sogar Gewässer trocken gefallen. Und wenn ich jetzt die Prognosen nehme bis 2100, dann müssen wir damit rechnen, dass der Gesamtabfluss jetzt wieder gemittelt auf die Fläche von ganz Sachsen um die Hälfte bis 3/4 weniger werden wird, was dann noch abfließen kann. Und das hängt natürlich unmittelbar auch mit den veränderten Niederschlagsbedingungen und mit den erhöhten Temperaturen. Da hängt ja dann auch eine erhöhte Verdunstung damit zusammen. Das hängt so alles zusammen und Insofern wird es trockener werden letztendlich.
Okay, Sie hatten jetzt das Grundwasser schon angesprochen. Da denke ich ja auch als Laie quasi zuerst dran, wir haben fehlenden Regen, was macht das mit dem Grundwasser? Wie sieht es da aktuell in Sachsen aus?
Zum Glück hat man ja letztes Jahr ein Nassjahr, sagen wir dazu, wenn es mehr regnet als im langjährigen Mittel. Deswegen haben sich in der zweiten Jahreshälfte die Grundwasserstände etwas entspannt. Aber seit 2013 haben wir schon fallende Grundwasserstände. Und im Moment sind also noch 65% unserer Messstellen, unserer Grundwassermessstellen im tieferen Bereich. Also da fehlen so im Mittel 50 Zentimeter von dem normalen Wasserstand. Und das ist ja schon ein deutliches Zeichen. Und das Grundwasserreservoir ist ja auch wichtig für Wassernutzung und generell die Wasserdargebote. Und aus dem Grundwasser werden ja letztendlich auch die Bäche und Flüsse gespeist.
Komme ich gleich zur nächsten Frage. Sie hatten es angesprochen, Wasserdargebote. Niedrige Grundwasserstände haben ja auch irgendwie einen Einfluss auf die öffentliche Wasserversorgung, auf die Trinkwasserversorgung. Gibt es denn jetzt oder droht jetzt aufgrund der niedrigen Grundwasserstände eine Trinkwasserknappheit in Sachsen?
Also davon muss man im Moment erstmal nicht ausgehen, weil Sachsen da historisch bedingt auch sehr gute Vorsorge getroffen hat. In Sachsen bekommen ja ungefähr 40% der Bevölkerung ihr Trinkwasser aus Talsperrenwasser letztendlich. Bundesweit sind das nur 10%. Der Rest wird dann aus Grundwasser oder Uferfiltrat gewonnen. Und Sachsen hat insofern auch noch eine große Vorsorge getroffen, dass man Verbundsysteme hat. Also man kann auf der Rohwasserseite, das bezeichnen wir so, wenn es noch nicht zu Trinkwasser aufbereitet ist, gibt es Verbundsysteme, so dass man fast sachsenübergreifend das Wasser hin und her transportieren kann. Und auch auf der Trinkwasserseite gibt es Verbindungsleitungen, so dass man dann immer in Gebiete, die gerade vielleicht ein Wasserdefizit haben, die Versorgungssicherheit herstellen kann. Das trifft alles nur auf zentrale Wasserversorgungssysteme zu. Diejenigen, die natürlich jetzt einen Brunnen haben oder so, für die stellt sich das anders dar, weil dann natürlich, wenn die Grundwasserstände sinken, müsste man ja auch tiefer bohren, um da über den Brunnen noch Wasser heben zu können. Deswegen ist es auch wichtig, an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen zu sein und die funktioniert im Moment sehr gut.
Längere Trockenheit macht sich zuletzt auch immer schnell in den Flüssen bemerkbar. Sie hatten es schon angesprochen. Ich erinnere mich auch an Meldungen, dass Flüsse fast trocken liegen. Wie sah es denn in den Fließgewässern im vergangenen Jahr aus?
Im letzten Jahr hatte sich das ein bisschen entspannt, weil, wie der Herr Sommer sagte, wir auch ein bisschen mehr Niederschlag hatten. Allerdings mussten wir auch verzeichnen, dass es niedriger Wasserstände waren als im normalen Abflussjahr, weil, wie gesagt, das Defizit ja noch da ist und deswegen ja auch weniger Speisung durch das Grundwasser erfolgen kann. Und dann hatten wir auch letztes Jahr einige Starkregenereignisse und da fließt dann mal relativ schnell das Wasser oberflächlich ab. Also dann steigen die Flüsse in ihren Pegelständen und dann fallen die aber auch relativ schnell wieder. Und das war eigentlich auch für uns eine neue Situation, dass wir aus einer Niedrigwassersituation in eine kleine Hochwassersituation kommen und dann fällt es aber schnell wieder in den Niedrigwasserbereich. Und das ist ein Zeichen, dass in Summe relativ wenig Wasser verfügbar ist.
Jetzt haben Sie das Nächste, was ich fragen wollte, schon angesprochen. Thema Hochwasser. Also wir hatten einerseits auch 2021 Niedrigwasser in Flüssen. Andererseits kann ich mich aber noch an dramatische Bilder erinnern im Fernsehen. Hochwasser in Ostsachsen, in der Sächsischen Schweiz. Wie passt das jetzt zur Wettersituation im vergangenen Jahr?
Na, das ist ja ein Trend, den wir weltweit letztendlich beobachten. Also in den letzten 30 bis 40 Jahren haben sich weltweit die Naturkatastrophen vervierfacht ungefähr. Und 2017 zum Beispiel waren also 47% der weltweiten Naturkatastrophen hydrologische oder meteorologische Ereignisse, also sprich Starkregen, Hochwasser, sind über 200 Millionen Menschen betroffen und Schäden von 350 Milliarden US-Dollar zu bezeichnen. Und auch das, was der Herr Sommer angesprochen hatte, die Klimaszenarien für Sachsen sagen ja vorher, dass wir eine Umverteilung haben werden. dass wir aber in der Warmjahreszeit verstärkt mit extremen Niederschlägen zu rechnen haben. Und Sie hatten es ja schon erwähnt, letztes Jahr hatten wir im Vogtland ein Ereignis am 13.7. und am 17.7. dann in der Sächsischen Schweiz. Und dort war es eben, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, dass wir aus einer Niedrigwassersituation ganz schnell in eine Hochwassersituation, sogar teilweise bis in die Katastrophenalarmstufe hineingerutscht sind. Und dann sind die Pegelstände aber auch schnell wieder gefallen. Und mit sowas werden wir verstärkt rechnen müssen.
Jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Also mal kurz weg vom konkreten Wasser, vom Wasserhaushalt, von der Wasserwirtschaft. Kommen wir doch mal zu den Wäldern in Sachsen. Also auch wer vielleicht im vergangenen Jahr jetzt nicht im Wald unterwegs war, konnte trotzdem in den Nachrichten von den enormen Schäden durch Stürme, durch Trockenheit und durch Schädlinge hören und diese auch sehen. Konnten denn jetzt die Wälder 2021, wo es ja nachweislich ein bisschen mehr geregnet hat, konnten die da durchatmen?
So richtig, leider nein. Es war eine gewisse Entspannung in der Situation, weil die erhöhten Niederschläge natürlich zu einer Regeneration der Wälder beigetragen haben. Bis zu einer Tiefe von etwa 60 Zentimetern ist der Bodenwasserspeicher wieder gut aufgefüllt worden. Aber diese Entwicklung hat nach Einschätzung aller Fachleute nicht ausgereicht, um diese Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Baumarten gegenüber den Schädlingen zu erhöhen. Also ich nenne da zum Beispiel die Fichte, die Kiefer, die Lärche, aber eben auch solche Laubarten wie Buche und Eiche haben nach wie vor einen sehr hohen Befallsdruck von Rinden und holzbrütenden Insekten. Und das ist nicht wirklich entspannt worden durch die Niederschläge. Ich würde ganz gerne noch ergänzen, dass vielleicht also der Waldumbau, den der Sachsenforst ja betreibt jetzt seit Jahren, Jahrzehnten schon, dass der natürlich vor dem Hintergrund dieser Entwicklung besondere Bedeutung auch wieder bekommt. Also dass der auch intensiviert werden muss, um letzten Endes von diesen Fichte- und Kiefern-dominierten Wäldern zu wirklichen Kulturwäldern, also Mischwäldern zu kommen, um letzten Endes mehr Resilienz gegenüber auch solchen Ausschlägen von Witterung und Klima zu haben.
Jetzt hatten Sie schon vom Bodenwasserspeicher gesprochen. Auf die Böden hat zu wenig Regen natürlich auch einen Einfluss. Wie sieht es denn da aktuell in Sachsen aus?
Na, durch die Trockenzeit jetzt von 2018 bis 2020 hat sich der pflanzenverfügbare Wasservorrat, das ist ja auch wichtig für die Landwirtschaft, von Forst hat man ja gerade gehört, der hat sich also teilweise um 50% vermindert. Und selbst wenn dann noch ein Restwassergehalt im Boden ist, reißt ja irgendwann die Kapillarwirkung ab und dann können die Pflanzen das Wasser nicht mehr benutzen. Deswegen ist dieser pflanzenverfügbare Wasserbedarf so wichtig. Im letzten Jahr hat sich jetzt durch die Niederschläge, die ja über dem Jahresdurchschnitt lagen, das ein bisschen entspannt. Vorrangig in Südsachsen, hatte ich ja erwähnt, da im Mittelgebirge sind auch mehr Niederschläge zu verzeichnen gewesen. Und dann hängt es natürlich auch noch so ein bisschen von der Bodenbeschaffenheit und von der Bodenart ab. Also es gibt ja Böden, die das besser speichern können und die Sandböden, die das schlechter speichern können, was mehr im Norden von Sachsen der Fall ist. Und dort haben wir auch noch eine trockenere Situation, was jetzt die Böden betrifft. Und die Entspannung ist aber auch mehr nur in den oberen Bodenschichten eingetreten, was für viele Kulturpflanzen erstmal ausreichend ist. Aber in den tieferen Bodenschichten bis hin zu den Grundwasserleitern hat sich es natürlich noch nicht entspannt. Sonst hätten wir auch schon eine bessere Grundwasserneubildung gehabt. Also das muss ja erstmal durch den Boden durch, bis dann im Grundwasser ankommt.
Wenn wir gerade bei den Böden sind, muss ich nochmal nachfragen zu dem Thema, was Sie schon angesprochen haben, Starkregen. Gefühlt tritt das häufiger auf als früher, also ich sag jetzt mal als vor 10 Jahren. Wenn wir Starkregen haben in einem Gebiet, dann ist doch lokal in kurzer Zeit ganz viel Wasser da. Und dann frage ich mich als Laie, reicht das jetzt nicht, um die trockenen Böden wieder gut zu durchfeuchten?
Ja, das reicht eben leider nicht, weil in dem Moment, wo es auf dem Boden auftrifft als Starkregen, können Sie sich auch vorstellen, der Wassertropfen tritt ja mit einer hohen Geschwindigkeit auf, und dann zerschlägt es die Bodenpartikel und dann findet so oberflächlich so eine Art Verschlemmung statt und dann ist der Boden dicht, fast wie versiegelt und dann versickert ganz wenig Wasser, sondern das läuft dann oberflächlich ab. Und je mehr dort oberflächlich abläuft, desto häufiger sehen wir dann auch so Erosionserscheinungen, dass dann eher noch der Boden erodiert und mit fortgespült wird. Aber versickern wird da relativ wenig. Da braucht es dann wieder diesen leichten Landregen, den ich vorhin ansprach, der ist wesentlich besser. Oder eine Schneeschmelze, das ist wesentlich besser, um den Boden und letztendlich bis zum Grundwasser hin wieder das mit Wasser zu versorgen.
Okay. Auf die Böden angewiesen sind ja auch die Landwirte. Wie stellt sich denn die Situation für die Landwirtschaft aktuell dar? Oder wie war es auch im vergangenen Jahr?
Zu Beginn des Jahres 2022, also jetzt, ist die Situation günstiger für die Landwirtschaft als zu Beginn 2021. Es gilt ähnlich, wie ich es eben beim Forst bereits angedeutet habe, die Bodenwasservorräte konnten wieder relativ gut aufgefüllt werden, gerade in den oberen, für die landwirtschaftlichen Kulturen relevanten Bodenschichten. Und trotz höherer Wasserverfügbarkeit waren aber die Erträge insgesamt nicht höher. Also bei Raps und verschiedenen Getreidearten blieben sie deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das hat zwei Ursachen. Einmal der Schädlingsbefall war auch durch die erhöhte Feuchtigkeit also höher, gerade Pilze und ähnliche. Und häufige Niederschläge traten auch gerade dann im Juli auf, als die Erntezeit losging. Also das war natürlich auch ein Problem, um die Ernte entsprechend einzubringen. Beim Silomais, der hat profitiert von den feuchteren Wuchsbedingungen. Also es war insgesamt, wenn man jetzt die Niederschläge nimmt, war es kein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für die Landwirte, was die Erträge anging, aber sie blieben ungefähr im Durchschnitt.
Die Entwicklung im Klima und beim Wetter in den vergangenen Jahren, über die wir es gerade gesprochen haben, sind ja auch der Grund für die Schaffung des Fachzentrums Klima bei uns am LFOLG. Herr Sommer, erzählen Sie uns doch bitte kurz, was es damit auf sich hat und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort eigentlich tun.
Also wir beschäftigen uns ja im LFULG schon sehr lange mit dem Thema Klima. Es ist ja nichts Neues. Aber vor dem Hintergrund, dass die Aufgaben immer umfassender werden, immer mehr werden, auch das ganze Spektrum breiter wird, haben wir zum 1. September vergangenen Jahres im LFULG ein Fachzentrum Klima gegründet, wo wir also diese Koordinierung dieser Fragestellung aller Klimabelange im Amt koordinieren wollen, also zusammenführen wollen, bündeln wollen dort und dann natürlich mit den verschiedenen Fachabteilungen, zum Beispiel von Dr. Müller, Wasser, Boden, aber auch mit der Landwirtschaft, mit dem Naturschutz intensiv zusammenarbeiten. Die Kollegen dort erledigen natürlich im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten dann die Aufgaben und wir bündeln das, führen das zusammen, erstatten dem Ministerium Bericht und andere Aufgaben. Also wir haben inzwischen ein kleines Team, was sich jetzt um diese Fragestellung zentral kümmert. Wir haben intensiven Kontakt mit den anderen Einrichtungen, also mit dem Sachsenforst, mit der Landestalsperrenverwaltung, mit denen wir zusammenarbeiten und natürlich dann darüber hinaus mit vielen anderen Institutionen, Kommunen, Landkreisen, aber auch unseren benachbarten Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen, mit denen wir da eng zusammenarbeiten.
Okay, also im Fachzentrum Klima werden Aufgaben gebündelt. Ganz konkret ist es aber auch so, wir als Landesamt unterstützen über das Fachzentrum Klima, Sie hatten es schon angesprochen, Kommunen, Landkreise. Gibt es darüber hin, was ist das für eine Unterstützung? Wie muss man sich das vorstellen? Also hätten Sie da ein, zwei konkrete Beispiele für uns?
Ja, also die vier Schwerpunkte des Fachzentrums sind eigentlich auf der einen Seite die Beratung. Und das ist genau das, was Sie ansprechen. Wir beraten also Kommunen und Landkreise ganz intensiv in solchen klimarelevanten Entscheidungen oder bei Planungen, wo wir jetzt einen sogenannten kommunalen Klimasteckbrief veröffentlicht haben für jede sächsische Kommune und wo sich der Bürgermeister, der Gemeinderat, der Stadtrat ein Bild verschaffen kann, wie sind wir eigentlich betroffen als Kommune XY und was bedeutet das eigentlich in der Konsequenz für die Zukunft? Wie müssen wir uns darauf einstellen, was da auf uns zukommt? Was müssen wir im Wasserbereich zum Beispiel tun? Wie müssen wir die Versickerung verbessern, die Versiegelung runterfahren, zum Beispiel, so, um nur ein Beispiel zu nennen. Eine zweite wichtige Aufgabe vom Fachzentrum ist das sogenannte Monitoring. Das heißt, wir erfassen alle Treibhausgasemissionen, die über Sachsen emittiert werden. Wir schauen aber auch, wir schauen uns auch Indikatoren an. Das heißt, ein sogenanntes Klimafolgenmonitoring. Was hat der Klimawandel hier schon verändert? im Lande? Und wie müssen wir reagieren? Wir wollen später auch Indikatoren entwickeln, um auch Maßnahmen, die wir dann eingeleitet haben hier im Lande, wie verbessern sie die Situation, die Klimafolgen? Und dann haben wir natürlich als große Behörde auch die typische Vernetzungsaufgabe. Wir arbeiten mit vielen Entscheidungsträgern und Akteuren im Lande zusammen. Das ist ganz wichtig. Klimaschutz kann man nicht aus einer Behörde allein umsetzen. Und der letzte Aspekt, der ganz wichtig ist, der immer stärker auch wird, der Bildungsaspekt. Also wir müssen auch versuchen, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen intensiv zu erreichen mit dem Thema. Bei allen Vorbehalten, die in der einen oder anderen Gruppe dann noch bestehen zum Klimaschutz, zum Klimawandel. Aber wir müssen vor allen Dingen, und das ist unsere Stärke auch als staatliche Behörde, unabhängig und neutral informieren. Und da haben wir, glaube ich, einen großen Vorsprung vor anderen Playern.
Ein wichtiger Aspekt ist auch noch die interdisziplinäre Datenbereitstellung, also die ganzen Szenarien, die jetzt durch die Klimakollegen gerechnet werden, sind ja dann wieder für andere Bereiche ganz wichtig. Also wir haben ja zum Beispiel als erstes Bundesland den Wasserhaushalt digital zur Verfügung gestellt, wie ich das vorhin schon andeutete, und nutzen die Klimaszenarien, um dann die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt darzustellen. Und man kann also interaktiv über das Wasserhaushaltsportal Sachsen dann schauen, an welchem Gewässerabschnitt welche Dargebote letztendlich zur Verfügung stehen, auch in Zukunft. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt, diese Informationsbereitstellung, weil ja auch viele Behörden für Standortansiedlungen und Entscheidungen genau diese Daten dann letztendlich benötigen, um eine Handlungssicherheit für die Zukunft zu haben.
Das ist auch eine ganz klassische Aufgabe von unserem Amt eigentlich, dass wir hier diese Klimadaten bzw. die hydrologischen Daten dann miteinander verschneiden und dass wir dort auch den Anwendern, den Nutzern draußen quasi Hilfestellung geben. Wie verwende ich die? Wie kann ich daraus jetzt auch Maßnahmen planen und umsetzen? Das ist eine ganz entscheidende Aufgabe für die Praxis. Ja.
Letzte Frage nochmal zurück zum Wetter. Wenn es in diesem Jahr, vor allem im Sommer, doch wieder so warm wird, wenn es trocken wird, weil Regen fehlt, kann ich selber was tun, um die Folgen für das Fleckchen Erde, auf dem ich lebe, oder für meine direkte Umwelt etwas abzumildern? Gibt's da was?
Da gibt's etliche Handlungsmöglichkeiten. Also wenn ich selber meinetwegen Grundstück besitze, dann kann ich natürlich versuchen, das Wasser auf meinem Grundstück zu halten, indem ich möglichst wenig Flächen versiegle. Also indem ich meinetwegen die Einfahrt zu meiner Garage eben nicht einfach zupflastere, sondern wenn ich schon pflastern will, dann nehme ich Ökopflaster, was einen sehr hohen Öffnungsgrad hat, dass das Wasser gut versickern kann. Und ich nutze das dann am Ende vielleicht auch für Bewässerungszwecke, für meine Hecke oder für meine Pflanzen. Ich habe Zisternen und. Also ich nutze jeden Tropfen Wasser, der auf mein zuständiges Gebiet dort runterfällt, vor Ort und lass es nicht einfach irgendwo abfließen oder versiegle es noch, damit es schneller abfließen kann.
Was die Wärme angeht, kann ich natürlich auch als Kommune, als Planung etwas tun. Da kann ich zum Beispiel in der Stadt Durchlüftungsbahnen und Kaltluftschneisen sicherstellen, dass die auch wirklich die Durchlüftung auch in der Nacht stattfinden kann in der Stadt und die Überhitzung dann auflöst. Ich kann Grünzonen schaffen, wo ich auch mit mehr Sauerstoff, mit mehr Artenvielfalt in die Städte hineingehe und dort die Aufenthaltsräume auch attraktiver mache für die Menschen. Und ich kann letzten Endes auch durch technische Maßnahmen, das sind jetzt natürliche gewesen, ich kann auch durch technische Maßnahmen natürlich verschatten, gerade so. Wir geben häufig dann auch im Hochsommer dann Warnungen raus für sensible Bevölkerungsgruppen, alte Menschen in Pflegeheimen oder in Kindergärten, also sich vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Und das fängt schon bei der Planung an. Ich muss also heute Gebäude auch so ausrichten, dass ich sehr entsprechend nicht die Südsonne auf der Seite habe in meiner Wohnräume. Und wenn ich sie dort habe, muss ich künstliche Verschattung schaffen. Also es gibt viele Ansätze dafür, die man da realisieren könnte.
Die Fachleute sprechen ja von der wassersensiblen Zukunftsstadt oder manche sagen auch Schwammstadt. Also man will im Niederschlagsfall, will man das Wasser in der Stadt, in der urbanen Region zurückhalten, über Gründächer oder wie auch immer. Das führt ja auch zu Verdunstungskälte, also ist auch gut für die Kühlung, wenn es denn wärmer wird. Und man nutzt dann das Wasser, wenn gerade keins kommt, um dann meinetwegen die Grünzüge oder so zu bewässern. Also diese blaue und grüne Infrastruktur, sagen die Fachleute dazu, ist ja wichtig, gerade in städtischen Regionen.
Herr Sommer, Herr Dr. Müller, vielen Dank für das interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Weitere interessante Informationen zum Klima in Sachsen oder den Gewässern im Freistaat finden Sie bei uns im Internet unter lfulg.sachsen.de. In der nächsten Folge geht es um die Reptilien in Sachsen. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal beim Podcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.